Ich hatte in den letzten Tagen mir immer überlegt, warum haben wir heute Morgen den Gottesdienst nicht um eine Stunde zurückgeschoben, damit wieder der nötige Ausgleich kommt. Aber nun freue ich mich, dass Sie das möglich gemacht haben, die Einsparung bei dem Schlaf und pünktlich da zu sein zu diesem Gottesdienst. Ich will Sie begrüßen. Wir haben ja heute verschiedene wichtige und große Sachen. Wir begrüßen in unserer Mitte Familie Pflüger, die jetzt wieder zurück sind nach einem 7-jährigen Einsatz in Tansania. Sie sind hier mit ihren Kindern. Und wir freuen uns, dass Pfarrer Gölz von der Herrenberger Diakonieschwesternschaft in diesem Gottesdienst die Einführung unserer neuen Gemeindeschwester vornehmen wird. Und zugleich freuen wir uns über den anbrechenden Frühling draußen, den uns unser Herr schenkt. Und ich will Sie darum grüßen mit dem Wort: Ich bin gekommen, spricht Jesus, dass Menschen leben und überfließende Fülle haben sollen. Wir singen mit einem Lied, das uns einlädt zum Danken, zum Jauchzen, zur Freude. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt. 187, die Verse 1 bis 5. Erheben zum Gebet. Du großer und mächtiger Gott und Herr, wir stehen vor dir an diesem Morgen und danken dir, dass uns deine Größe und Güte auch an diesem Frühlingssonnenschein entgegenleuchtet. Und in so vielen Gaben, die du uns in Überfülle schenkst,
Und doch kann dies nicht zudecken, was auch im Verborgenen unseres Herzens uns heute Morgen bedrückt. Wir leiden an uns und sind bedrückt auch über so viel Untreue bei uns, so viel Glaubenslosigkeit und so viel Sünde. Herr, lege deine Vergebung jetzt auf uns, dass wir ganz neu zum Dienst ermutigt werden. Auch an diesem Morgen durch das Zeugnis von Dr. Pflüger und durch das Bewusstwerden der vielen Dienste in der Gemeinschaft deines Volkes. Segne auch den Dienst von Schwester Marga und aller Dienst, der in deinem Namen geschieht, in dieser Welt. Und mach uns dies deutlich, wie du uns erfüllen willst mit deiner Kraft und mit deinen Gaben, dass wir hineinleuchten in diese dunkle Welt. Und nun wollen wir dir in der Stille all das bringen, was uns beschwert. Du, Herr, bist nahe allen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Wir hören Jugendchor.
Time.
bloß ein Traum, sondern das ist Wirklichkeit für die, die unterm Kreuz Jesu stehen. Das Kreuz Jesu ist ein Durchbruch geschehen durch diese unheimliche Welt. Der Zugang ist uns eröffnet zum Reich Jesu und zu seiner Herrschaft, auf die wir zugehen in der Ewigkeit. Ich lese aus Hebräer 10, Vers 19 bis 25. In den Bibeln, die ausliegen, Seite 247 im Neuen Testament, Hebräer 10, Vers 19 bis 25. So haben wir nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit zum Eintritt in das Heiligtum. Er hat uns einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang eröffnet, das heißt durch seinen Leib. Haben wir nun einen Hohepriester über das Haus Gottes, dann lasst uns eintreten mit wahrhaftigem Herzen und in der Gewissheit des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und damit befreit von dem bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken, denn treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben und uns anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das hängt ganz eng zusammen mit unserer Predigt heute, wo unser Blickfeld auf das Geschenk der Gemeinschaft von Christen, so wie wir heute Morgen zusammen sind, dass wir einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Verlasst eure Gemeindeversammlungen nicht, wie es sich einige angewöhnt haben, sondern ermahnt euch gegenseitig. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht.
Das nachher. Das nachher, am Schluss das dritte Mal. Und zwar in der Phrase mit dir bitte mit. Du gibst das Lied Nummer 66.
Thank you.
Und nun wollen wir auch miteinander das Lied singen, Ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte, 420. Wir fahren fort mit den Worten Jesu am Kreuz, Johannes 19, Vers 25 bis 27. Johannes 19, Vers 25 bis 27. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu auch seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu seiner Mutter, siehe, das ist dein Sohn. Danach sagte er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Herr, du musst uns dieses Wort auslegen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das spielt ja eine große Rolle, die letzten Worte großer Persönlichkeiten, die sie im Sterben gesprochen haben. Wenn wir uns in diesen Tagen an Goethe mal wieder erinnern, dann wissen Sie ja sicher, dass er auf seinem Sterbebett als letztes Wort gesprochen hat, mehr Licht. Und für die Goethe-Fans ist das eine ganze Offenbarung und eine ganze Bibliothek von Weisheit und Einblick. Und auch die letzten Worte Jesu haben für uns, die wir ja Jesus-Fans sein wollen, eine wichtige Bedeutung. Was da alles drin ist, etwas Triumphales liegt da ja drin. Wir hörten das letzte Mal, wie Jesus einen gescheiterten und verlorenen Menschen mitnimmt in seine Ewigkeit. Und wie er das machen kann, ein solches zerbrochenes Leben heilen. Es gibt kein zu spät für Jesus, so majestätisch, so königlich. Oder dann die letzten Worte, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Da erleidet Jesus das Sterben nicht, sondern er siegt über das Sterben am Kreuz. Das ist ermutigend und stärkend. Aber heute werden wir mit diesem Wort, mit unserem Blick hinuntergelenkt, einmal unters Kreuz zu schauen. Und dort unten standen einige, wie so immer in der Kirche, meist Frauen, weil die Frauen im Worte Gottes eine besondere Ehre und Achtung genießen und sie an den wesentlichen Stellen immer früher da sind als die Männer. Und darum wollen wir uns jetzt an diesem Sonntagmorgen damit beschäftigen, was unter dem Kreuz geschieht. Ich will zuerst Ihren Blick lenken auf die kleinen Dinge. Gerade wenn man an die letzten Worte Jesu am Kreuz denkt und sie auch auslegt in unseren Predigten, ich habe beobachtet, dass wir meist dieses Wort Jesu überschlagen. Warum? Es ist uns irgendwie zu klein. Das ist nicht so gewaltig, so stärkend wie die großen Worte, die wir sonst von Jesus am Kreuz hängen kennen. Unter den 7 Jesus-Worten ist das sicher mit das Unbekannteste. Denn was ereignet sich denn da? Das ist ja eigentlich nur eine Familiengeschichte, eine Familienszene, bisschen sentimental. Jesus kümmert sich um seine Mutter. Das sind doch ganz private Vorgänge, wenn es nicht im Wort Gottes aufgezeichnet wäre. Und wenn das Wort Gottes uns dies festhält und Johannes es für wichtig angesehen hat, dann hat dies für ihren Glauben eine wichtige Bedeutung. In dieser Sterbestunde Jesu, wo es um Welterlösung geht, um den großen Sieg Gottes über Sünde und Teufel und Hölle, da fällt das Auge Jesu auf die kleinen Dinge. Mutterliebe, Freundesliebe. Und das will ich Ihnen heute wichtig machen, weil Christen in Gefahr stehen, manchmal über den großen Missionsaufgaben, über der Welterlösung, die kleinen alltäglichen Dinge zu vergessen. Und das war Jesus so wichtig. Das steht gar nicht in einer Konkurrenz zum anderen. Jesus hat bis zu seinem Sterben die Pflichten in seiner nächsten Nähe erfüllt. Und das stimmt auch mit dem anderen biblischen Zeugnis überein, dass sie nicht Gott dienen können, wenn sie in ihrem eigenen Hause nicht wohl vorstehen. Und auf dem Hügel Golgatha in dieser letzten Stunde des Erdenlebens Jesu beschäftigt sich Jesus mit den kleinen Dingen. Und wenn Sie Jesus nachfolgen wollen, dann müssen Sie die kleinen alltäglichen Dinge noch viel, viel teuer nehmen. Und wenn Sie fragen, warum in unserem Leben so wenig Dienst für Gott geschieht, nur deshalb, weil wir uns immer wieder verführen lassen von irgendwelchen scheinbaren großen Dingen. Gott hat uns gesetzt als Haushalter über Aufgaben im Kleinen. Und es gibt heute eine Verführung der Gemeinde Jesu, dass sie sich wähnt, als ob sie die Probleme lösen könnte. Die großen Weltschwierigkeiten, ich wünschte mir, sie könnten's. Wenn sie nur heute einen Schuss in El Salvador vermeiden könnten, es würde sich lohnen, aber sie können es ja nicht. Gott hat sie gesetzt über ihre Aufgaben, nicht über, sagen Sie nicht, die wären klein, weil es das Kleine nie gibt in den Augen Gottes. Weil unsere Familienbeziehungen, die Ämter, die wir haben aufgetragen, die Freundesbeziehungen, die uns gegeben sind, so groß, so bedeutsam werden für das Reich Gottes. Sonst hätte Jesus nicht in seiner Sterbestunde sich noch mit Maria, seiner Mutter, beschäftigt. Und sonst hätte Jesus nicht noch mit Johannes gesprochen, heiligen Sie Ihre alltäglichen Berufspflichten, Ihre Aufgaben in der Welt, Ihre menschlichen Beziehungen, wo Gott Ihnen etwas in die Hand gelegt hat und anvertraut hat. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wenn oft das Kreuz Jesu auch Christen dazu verführt hat, sehr oberflächlich zu werden, so kann uns dieses Wort Jesu davor bewahren. Oberflächlich werden Christen so gern, weil sie meinen, Gott vergibt ja. Er löscht ja meine Sünde aus. Aber nie ohne uns das Kleine und Alltägliche so heilig zu machen. Das Wort, das wir reden, das Amt, in das wir gesetzt sind, die Menschen, die uns begegnen, das will unter dem Kreuz geheiligt sein und in Dienst genommen sein. Wie Jesus einmal gesagt hat, es gebührt sich, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das Reich Gottes geschieht in den kleinen Dingen. Noch etwas anderes fällt mir unter dem Kreuz auf, die Treue der Maria. Wir haben uns vor einigen Monaten einmal gründlich damit beschäftigt, mit diesem Wort Treue. Ich glaube, es war drüben auch in der Bibelstunde, wo wir sehr genauer einmal dem biblischen Wort nachgeleuchtet haben, weil das ja uns irgendwo entschwunden ist. In unserem Volk gilt Treue nichts mehr. In unserem Volk gilt Lust, Befriedigung der Lust als ein Lebensziel. Man hat seiner Jugend als Leitbild mitgegeben, lebt deine Gefühle aus. Aber wenn die Treue fehlt, unter dem Kreuz sehen wir etwas von der Treue der Maria. Haben Sie das einmal schon bedacht, was die Maria in diesem Augenblick tut? Sie war Jesus nachgefolgt und die Männer. Es waren ja nur Männer gewürdigt, in der Begleitung Jesu zu sein im Zwölferkreis. Sind feige geflohen bis auf einen, der sich wieder einstellt, Johannes. Ihr lieben Männer, ich will uns nicht zu schlecht machen, aber es muss ja mal gesagt werden. Und da steht diese Maria da, kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Das hat Gott immer wieder angesprochen, was in der Mutterliebe sichtbar wird. Und sie steht unter dem Kreuz und hört die Schläge, wie sie die Nägel durch die Hände Jesu treiben. Wenn Sie der Operation Ihres Sohnes beiwohnen wollten, das wäre ein kümmerliches Beispiel für das, was eine Mutter hier aushalten muss. Den Leidens- und Todeskampf Jesu aushalten. Ich kenne das aus keiner Beschreibung, dass eine Mutter dies ausgehalten hat, am Galgen ihres Sohnes zu stehen. Wenn sie das getan hat, dann stand sie fernab. Und Maria steht unter dem Kreuz und unser Auge fällt auch hier auf menschliche Treue und Liebe, die so groß und gewaltig ist. Ich las vor ein paar Tagen von Paul Deidenbeck, wie ihr Kind so schwer krank war und sie gebetet haben, dass es gesund wird. Und es wurde nicht gesund. 14 Monate im Sterben gelegen, bis es der Herr heimgeholt hat. Für Eltern furchtbar. Man wartet und leidet mit und das macht Maria. Und doch ist nicht hier ein Bild menschlicher Liebe und Treue gezeichnet, obwohl uns das etwas zeigen kann von Werten, die in unserer Zeit verschüttet sind, von leuchtenden Gaben der Entfaltung menschlicher Persönlichkeit. Denn was Maria unter dem Kreuz tut, ist nicht Menschentreue und ist nicht Moral, sondern ist Glaubensmut. Sie hat es gewusst. Als sie einst das achtjährige Jesuskind hinauftrug zum Tempel, trat ihr dort Simeon entgegen und sagt, Maria, dir wird ein Schwert durch deine Seele dringen. Er sprach von dieser Stunde. Und das muss Maria aushalten im Glauben.
Unter dem Kreuz sehen wir etwas vom Glaubensmut und von der Tragkraft des Glaubens. Und dieser Glaube, der Liebe freisetzt, Liebe, die alles erduldet und alles hofft. Und die Maria, die auch am Kreuz noch festhält, was sie einst vor der Geburt Jesu gesungen hat, in ihrem großen Magnificat: Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Und das wissen Sie aus Ihren Anfechtungen, dass es Stunden im Glauben gibt, wo man das nicht mehr zusammenbringt. Das, was man sieht und fühlt und das, was man glaubt. Aber der Glaube muss siegen über die Gefühle und über das Sehen der Erfahrung in der Anfechtung. Und sie bleibt in der Liebe. Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte, sie steht doch nicht am Kreuz, um Jesus zu trösten, vielleicht hat sie es gedacht. Und sie ahnt das Geheimnis, dass sie getragen wird von der Liebe Jesu. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Du trägst mich in deiner mächtigen Liebe, du Gottessohn. Wer wusste das besser als Maria? Und wenn in unseren Tagen wieder gerungen wird um ein neues Leitbild für unsere Frauenwelt, dann ist ein ganz anderes Idol unseren Frauen vorgesetzt. Und ich will Ihnen ganz altmodisch das größte Frauenbild aller Zeiten zeigen: Maria unter dem Kreuz, die nur Jesus dienen will und glauben will. Sie dürfen in die Weite arbeiten. Wie viele große Frauen, Jüngerinnen Jesu haben in die Weite gearbeitet. Aber sie waren immer nur gesegnet unter dem Kreuz, wo sie das festgehalten haben: Deine Liebe trägt mich. Und wenn heute unser Blick hinausgeht von der Gemeindediakonie bis hinaus in die große Weltmission, was kann uns denn Lebensaufgabe sein, anders als wie Maria unter dem Kreuz zu stehen? Jesus, der an mich denkt und der mich hält und dem ich die Treue halten will, weil ich ohne ihn nirgendwo mehr hin kann und nicht mehr weiß, wofür ich leben sollte. Noch einen dritten Gedanken. Die gesegnete neue Gemeinschaft. Ich will noch ein bisschen weitermachen. Zuerst, bevor ich auf die Gemeinschaft komme, bei den verwirrenden Leitbildern, die heute gerade unseren Frauen gegeben sind. Nicht, dass wir Männer so leicht darüber reden könnten, aber viele Frauen sind verunsichert und wagen nicht mehr, ihren Mund aufzutun. Sie sollten mehr aus der Bibel sich Stärke geben lassen. Ich hatte gestern Abend einen Vortrag in Metzingen bei einer Evangelisation und sprach, wie man in der Liebe glücklich wird. Und dann kam nachher ein junger Mann her und sagte: Sie haben was Falsches gesagt. Ich habe nämlich im Vortrag gesagt, dass es schwer sei für die, die allein durchs Leben gehen müssen. Ich sagte, das ist auch befreiend, wenn man das einmal ausspricht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist für viele Alleinstehende eine Last, die sie sicher als Führung Gottes ertragen und erdulden, aber die ihnen doch immer wieder hart wird. Und dann hat der junge Mann gesagt, und ich will das einfach weitergeben, aber Sie müssen doch sagen, dass Jesus jeden Mangel ausfüllt. Ich habe gesagt, du gefällst mir, ich will es weitergeben, ich will es tun. Wir wissen ja gar nicht, was aus Marias Mann geworden ist. War sie Witwe? War sie alleinstehend? Johannes nahm sie zu sich. Es wird in der Bibel kein Wort verloren über die Schrecken der Einsamkeit. Und das ist ja nicht wahr, dass man seine Erfüllung nur finden könne in der Ehe. Bei vielen wäre es besser gewesen, sie hätten nie geheiratet. Hätten sie wenigstens einen Rest von Glück ihres Lebens bewahrt. Sondern ein Leben wird, ob verheiratet oder ledig, nur erfüllt, wenn es unter dem Kreuz Jesu gelebt wird und dort geführt wird. Und dort gibt Jesus eine erfüllende Gemeinschaft. Er weist Johannes an die Maria und die Maria an den Johannes. Und was unter dem Kreuz stattfindet, ist
der Beginn unserer Gemeinde. Und das verstehen Christen gar nicht, was da geschieht. Heute Morgen sitzen wir da, wie im Kino, ein Stück Publikum, dass da neben ihnen Schwestern sind, Brüder, die ihnen eine Hilfe sein können. Da ist doch jemand, der für sie beten kann. Da ist jemand, der ihnen weiterhilft in ihren Zweifeln. Sie dürfen sich ihm öffnen, die, die Gottes Wort hören und bewahren, sind die Familie Jesu. Der Johannes, vielleicht hat er eine ganz entscheidende Rolle in der Familie Jesu sogar gespielt, denn wir wissen ja, dass die Geschwister Jesu nicht gläubig waren. Und mit dem Schritt, wo Jesus den Johannes zu Maria geführt hat, vielleicht ist dort das dann geschehen, was wir später in der Apostelgeschichte lesen, dass die Geschwister Jesu gläubig wurden an Jesus. Das ist so ein Geschenk, wie bin ich froh für meine Kinder, dass wir eine Gemeinde haben, in die sie hineingeführt werden, wenn sie sich aus der Familie lösen. Dass da eine Bruderschaft ist, dass da Zeugen des Glaubens sind, die durch ihr Beispiel etwas vorleben. Und dass da eine neue Gemeinschaft eingeübt wird. Und wieder zwei Menschen, die sehr wohl um ihre Versäumnisse wissen. Da wird nicht gefragt, Johannes, ist dir die Maria auch sympathisch? Kannst du es mit ihr, könnt ihr zusammen einen Hauskreis bilden? Da geht's gar nicht um unsere Gefühle, um unsere Sympathie, sondern dass unser unheiliges Wesen, unser sündiges Wesen geheiligt wird und dass wir von Gott zusammengestellt werden, wenn sie doch dieses Geschenk der gesegneten neuen Gemeinschaft begreifen. Und das wünsche ich mir auch für den Dienst unserer Schwester. Mir blutet oft das Herz, wie so viele von der Kirche begonnene Dienste sich zum Schluss lösen aus der Gemeinde und zu irgendwelchen Ämtern werden, fernab der Gemeinde, zu Büros. Liebe Schwestern, wenn ihr in der Gemeinde, in der betenden und hörenden Gemeinde verwurzelt bleibt, könnt ihr euren Dienst tun in der Vollmacht Jesu. Der Herr segne euch und sie alle, dass er ihnen das Geheimnis seines Leibes, das ist seine Gemeinde, erschließe. Amen. Und nun singen wir ein Lied, wieder zusammen mit unserem Jugendchor, und dann wird Pfarrer Gölz die Einführung von Schwester Marga vornehmen. Thank you.
Ich möchte Sie grüßen im Namen unserer evangelischen Diakonie-Schwesternschaft in Herrenberg. Wir freuen uns mit Ihnen, dass wir heute Schwester Marga Hiller als Gemeindeschwester in diesem Gemeindebezirk einführen dürfen. Liebe Schwester Marga, wenn Sie heute als Gemeindeschwester in dieser Gemeinde eingeführt werden, dann können wir Ihnen kaum etwas Schöneres für Ihren Dienst zusprechen als das Verheißungswort Jesu, das heute als Lehrtext im Losungsbüchlein steht, aus Johannes 10, Vers 28. Jesus spricht: Ich gebe Ihnen das ewige Leben und niemals werden Sie umkommen. Wer an den Betten von Schwerkranken und Sterbenden steht, wer alten und müde gewordenen Menschen Geleit geben soll auf der letzten Strecke ihres Lebens, die oft sehr angefochten sein kann, der merkt schnell, wie begrenzt seine eigene Kraft ist. Trotz aller Liebe, trotz aller guten Ausbildung, trotz aller guten Zusammenarbeit mit erfahrenen Schwestern in einer Diakoniestation und mit Gemeindegliedern, die einen hineinnehmen in ihre Mitarbeiterschaft. Sie, Schwester Marga, und unsere ganze Schwesternschaft, zusammen mit den Christen, die ihren Dienst hier begleiten, leben davon, dass da ein anderer das Wort ergreift und sich selber als den Verantwortlichen für unseren Dienst offenbart. Das ist die Stimme des guten Hirten, von dem wir schon in unserem Eingangslied gesungen haben. Das ist die Stimme des guten Hirten, der sein Leben lässt für die ihm Anbefohlenen. Und das sind die Pflegenden und die Pflegebedürftigen. Das sind die Trostlosen und die, die sich zum Trösten rufen lassen. Und das sind die, die leben und die, die angefochten und bedroht sind vom Tod. Ich gebe ihnen das ewige Leben, sagt Jesus Christus, und niemals werden sie umkommen. Das heißt doch, dass sein Wort und seine Macht den Sieg behalten, auch wo unsere Augen nur die Zerstörung sehen, nur die offenen Fragen, nur die tiefen Anfechtungen, die uns den Mund verschließen wollen. Er ist der Einzige, der in diesen Stunden Worte von Belang sprechen kann und es auch tut. Und dieser Verheißung unseres Herrn möchten wir Sie heute anbefehlen. Er will und kann auch Ihren Dienst als Gemeindeschwester zu einem kleinen Stück seines Liebesdienstes machen, seines eigenen Dienstes in dieser Gemeinde. Als Gemeinde Jesu und als evangelische Diakonie-Schwesternschaft wollen wir in der Fürbitte Ihren Dienst begleiten. Er geschieht nicht umsonst, weil es der ist, zu dem uns unser Herr ruft, nach seinem Willen. Das sei Ihnen Hilfe und Wegweisung für jeden Tag in Ihrem praktischen Tun und in dem, was Sie den Menschen sagen dürfen. Amen. Und nun darf ich Sie bitten, Schwester Marga, dass Sie heraustreten und der Gemeinde ein Wort des Grußes sagen.
Ich habe mir es aufgeschrieben. So. Also ich freue mich sehr, dass ich hier in der Gemeinde mitarbeiten darf. Und mir geht Wort noch nach, was ich vor 14 Tagen in Herrenberg gehört habe. und es stammt von Psalm 84 und heißt: Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und die vergangene Woche hat uns ja die Sonne reichlich geschienen. Nach so einem kalten Winter spürt man das ganz besonders, wie sie wärmt. Sie wärmt uns und wärmt den Erdboden und lässt das erste Grün hervorkommen. Jede Grünpflanze lebt ja vom Sonnenlicht. Sie stellt ihre Blätter möglichst so, dass sie einen rechten Winkel zur Sonne einnehmen. Und die einzelnen Blätter, die stehen so zueinander, dass sie viel Sonne auffangen können. So kann die Pflanze wachsen und gedeihen, und ohne Sonne würde sie verkümmern. So auch unser Leben, wenn es sich der Sonne aussetzt, die Gott, der Herr, uns sein will, dann verkümmert es nicht. Und Gott, der Herr, macht unser Leben hell mit seinem Licht. Wie die Sonne ein Haus mit vielen offenen Fenstern. Manche Menschen kommen mir vor wie ein Haus ohne Fenster. Da brennt dann immer nur das eigene künstliche Licht. Aber Gott will unsere Sonne sein und will unser Schild sein. Wo er der Herr im Leben geworden ist, da kann er das. Und Gott, der Herr, ist unser Schild. Und da ist nicht ein Namensschild gemeint und kein Nummernschild und kein Straßenschild, sondern ein wehrhaftes Schild gegen feindliche Anschläge. Und dieses Schild muss vor uns stehen, wenn es nützen soll, also nicht hinter uns oder unter uns. So kann es uns schützen und decken. Und der Herr Jesus Christus ist meine Sonne und mein Schild, und er will auch ihre sein, ihre Sonne und ihr Schild.
Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift von den Gaben und Diensten, die der Herr seiner Gemeinde anvertraut hat. Der Apostel Paulus schreibt an die Christen in Rom: Wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, die vielen Glieder aber nicht dieselbe Funktion erfüllen, so sind wir, obwohl viele, in Christus doch ein Leib und im Verhältnis zueinander Glieder. Nach der Gnade, die uns gegeben ist, haben wir verschiedene Gnadengaben. Das prophetische Wort, es soll dem Glauben entsprechen. Die Dienstleistung, sie soll im Dienen zur Wirkung kommen. Wer Lehrer ist, soll in der Lehre, wer Seelsorger ist, in der Seelsorge die ihm verliehene Gnadengabe zur Wirkung bringen. Wer mit anderen teilt, der tue es ohne Hintergedanken. Wer ein Fürsorgeamt hat, setze sich ganz ein. Wer Almosen gibt, tue es mit fröhlichem Herzen. Nun frage ich Sie, Schwester Marga Hiller, sind Sie bereit, Ihren Dienst als Gemeindeschwester in dieser Gemeinde im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung unserer Kirche zu tun und mit uns zu helfen, dass das Heil in Jesus Christus aufgrund der Heiligen Schrift in Übereinstimmung mit dem Zeugnis der Reformation der ganzen Welt verkündigt wird? So sprechen Sie ja.
Ja.
Im Vertrauen auf die Verheißung, die Jesus Christus seiner Gemeinde gegeben hat, setzen wir Sie als Gemeindeschwester in dieser Gemeinde ein. Der Herr, der dich zu seinem Dienst berufen hat, erleuchte, stärke und regiere dich durch seinen Geist und lasse dich Frucht schaffen, die bleibt. Amen. Wir wollen uns erheben und miteinander beten. Herr Gott, himmlischer Vater, du hast uns gewürdigt, deine Wahrheit und Liebe unseren Mitmenschen zu bezeugen. Wir danken dir, dass du uns annimmst, wie wir sind, und dass du mit deiner Kraft in unserer Schwachheit mächtig bist. Erhalte diese Schwester in der Gewissheit, dass du auch durch ihren Dienst dein Werk ausrichten willst. Öffne uns die Augen, für alle leibliche und seelische Not in unserer Gemeinde und mach uns gewiss, dass du Macht hast zu helfen, auch dort, wo wir mit unseren Möglichkeiten am Ende sind. Wir bitten dich für alle Kranken und Alten, für alle Einsamen und Angefochtenen in dieser Gemeinde. Stehe du ihnen bei durch deinen guten Heiligen Geist und richte unsere Blicke auf deinen Zielpunkt, den du uns gibst. Wir bitten dich für alle, die im Elend sind, wie auch für die, die Schuld daran tragen. Erweise du dich als der barmherzige Retter und als der gerechte Richter aller Menschen. Lass du dein Reich zum Ziel kommen über unser Bitten und Verstehen, wie du es verheißen hast. Amen. Und nun beten wir gemeinsam weiter mit den Worten unseres Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann singen wir noch miteinander von dem Lied »Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen«, 496, die fünfte Strophe.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.